Ciao a tutti, willkommen zum heutigen im Kreisfahren-Podcast. Wir schauen zurück auf den spannenden, unterhaltsamen Australien-Grand Prix und ja, widmen uns den wichtigsten Punkten des gesamten Wochenendes. Da gibt es einiges aufzuarbeiten. Wir wollen uns gar nicht lange aufhalten und eure und unsere Zeit hier sinnlos vergeuden. Lasst uns direkt zur Sache kommen. Ich bin Dave.
Ich bin der Sebastian.
Let's go! So. Also, Freunde der Sonne, der Australien-Grand Prix brachte mal wieder ein bisschen Abwechslung. Auch an der Spitze, das war großartig. Leider einem Defekt bei Max Verstappen geschuldet, das wisst ihr sicher bereits. Trotzdem, was eine super Leistung von Carlos Sainz, ein Ferrari-Doppelsieg hätte kaum schöner sein können. McLaren auf dem Podium, gut, für die Australien-Fans war es wahrscheinlich der falsche McLaren, aber trotzdem, Lando Norris auf Platz 3. Super Rennen auch von ihm. Sebastian, lass uns mal kurz das Wochenende aufarbeiten. Ja. Bevor wir zum Rennen kommen und zu dem Ergebnis, was ich jetzt gerade schon hier angeteasert habe, lass uns nochmal 2 Tage zurückspulen. Der Freitag, der war spannend insofern, als dass die Strecke natürlich noch ziemlich grün war, wie man da sagt. Der Albert Park ist ja auch teilweise eine Strecke, die aus Teilen besteht, die einfach im Alltag auch genutzt werden. Das heißt, es ist jedes Mal ziemlich rutschig. Es liegen Blätter auf der Straße und so weiter. Entsprechend gab es viele Dreher, viele Verbremser der Piloten und einen sehr folgenschweren. Und über den müssen wir definitiv sprechen. Ausgerechnet Alex Albon hat schon wieder, wie im letzten Jahr auch, seinen Williams zerlegt. Und das hatte ziemliche Konsequenzen für das Team und insbesondere für seinen Teamkollegen Logan Sargeant. Erleuchte uns.
Ja, die Konsequenz hieß dann relativ hart und deutlich, aber auch nachvollziehbar, dass der Logan Sargeant von außen zuschauen durfte, von der Boxenmauer, während dann Alex Albon im Rennen das Auto von Logan Sargeant benutzen durfte. Hintergrund war einfach der, dass sie keine 3 Autos, also kein drittes Ersatzauto dabei hatten. Und der Williams von dem lieben Alex Albon war so kaputt, dass man ihn auch nicht hätte wieder reparieren können. Das ist natürlich der Tatsache jetzt geschuldet, diese harte Entscheidung, dass der Albon in der Saison, der letzte natürlich auch, aber der Teamchef von Williams, der hat nochmal sehr deutlich gemacht, dass er dann nur auf diese Saison geschaut hat. Hat er da sehr diplomatisch sozusagen sich aus der Affäre gezogen. Aber es bleibt trotzdem im Ergebnis gleich. Also er ist halt der bessere Fahrer, der die besseren Ergebnisse rausfahren kann. Und Williams ist ein Team, die sind nicht nur um jeden Punkt froh, wir wissen ja, das geht um viel Geld in der Formel 1, sondern die sind auch um jede Platzierung froh. Auch die haben ja einen gewissen Impact dann für nächstes Jahr und auch für die Reputation, für das Geld, das man bekommt und so weiter und so fort. Das war also nachvollziehbar. Aber man sieht auch, Logan Sargeant hat es weiterhin alles andere als leicht, auch wenn er schon ein bisschen besser in Tritt kommt langsam, aber es ist als Rookie nicht einfach.
Er sagte auch, das war eine brutale Entscheidung. Es war wahrscheinlich, er hat gesagt, es war der härteste Moment seiner Rennsportkarriere für ihn. Ist natürlich nachvollziehbar, das tut weh, das kratzt auch am Selbstbewusstsein. Aber, und das möchte ich dazu sehr gerne sagen, ich fand es sehr erfrischend und genau richtig, wie von vornherein offen, nachvollziehbar und transparent das Team und insbesondere natürlich Teamchef James Vowles da kommuniziert hat.
Ja.
Der hat ganz klar gesagt, es war auch für ihn natürlich eine unfassbar harte Entscheidung. Diese Entscheidung musste er treffen, weil das Williams-Team nach wie vor so hinterherhinkt, was die Ausstattung und die Maschinen in der Fabrik angeht und so weiter.
Ja.
Die haben es einfach im Winter nicht rechtzeitig geschafft, ein drittes Chassis aufzubauen. Das Chassis von Alex Albon wurde jetzt beschädigt. Das kann man grundsätzlich reparieren, aber nicht in der Eile oder zumindest nicht mit den Tools, die sie halt vor Ort hatten in Australien. Das muss man in der Fabrik dann in Grove wieder zusammenflicken vor dem nächsten Rennen. Also er hat auf jeden Fall diesen Vorfall genutzt, um nochmal darauf hinzuweisen, dass das Williams-Team noch lange nicht da steht, wo es stehen müsste und wie es eigentlich der Standard in der Formel 1 sein sollte und auch aktuell schon ist.
Ja.
Die Verantwortung hat er natürlich, das nimmt auch auf seine Kappe. Und, das ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe, er hatte dann ja, die Freude, diese schwere Entscheidung nicht nur zu treffen, sondern auch entsprechend den Medien und seinen Piloten entsprechend beizubringen. Er muss da weiterhin sehr diplomatisch und engagiert bleiben, um das Selbstvertrauen von Logan Sargeant nicht ja, nachhaltig anzugreifen. Sowohl Alex Albon als auch James Wouts haben dann natürlich den Teamgeist gelobt und Logan Sargeant explizit dafür gelobt, dass er sich da in den Dienst des Teams stellt. Klar, was soll er auch machen? Er kann sich natürlich weigern und auf seinen Vertrag beruhen, aber ich glaube, das hätte ihm langfristig nicht unbedingt geholfen. Sagen wir es mal so, der Alex Albon hatte am Samstag Geburtstag, er ist 28 geworden und das schönste Geburtstagsgeschenk hat ihm sein Teamkollege gemacht. Glaubst du, kann man das sportlich zusammenfassen? Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir uns dann schon langsam dem Qualifying-Samstag widmen, den ich gerade schon angeteasert habe?
Ja, lass uns doch gleich zum Samstag springen. Wir können eine Sache auf jeden Fall festhalten, das war nicht der einzige Schaden, wenn auch der folgenschwerste. Fernando Alonso hat sein Auto auch so ein bisschen beschädigt, Unterboden war im Eimer. Zu welchem Grad war nicht so ganz klar, aber es hieß dann auch von Seiten von Aston Martin, dass das Ganze nicht ganz so ohne weiteres repariert werden kann bis zum Rennen.
Auch bei Max Verstappen übrigens, der hat seinen Unterboden genauso beschädigt, ne?
Genau, also es waren kein Einzelfall, dass man da sozusagen noch Schulden mitgenommen hat aus den vorherigen Sessions. Und nicht kaputt gemacht oder nicht beschädigt dafür, aber rausgeflogen in Q2 ist Lewis Hamilton, Mercedes generell mit einem ziemlich schlechten Wochenende. Also jetzt ganz unabhängig davon, dass natürlich Russell dann in der vorletzten Runde auch noch rausgeflogen ist. Reden wir gleich drüber. Man kann schon mal so festhalten, Mercedes einfach vom Auto her nicht da, wo sie sein müssten oder sich sehen. Die beiden Fahrer eigentlich sehr nah beieinander. Lewis Hamilton haben nur 7 Zehntel gefehlt. Nee, 700. Jetzt habe ich alles mal durch. 700 waren es. auf Russell, also es ist eigentlich gar nichts. Das ist dann im Prinzip auch der Tatsache geschuldet, dass Russell natürlich ein Spitzenfahrer auch ist und vor allem in der Qualifikation auf wenige Runden sehr on point, eigentlich auf dem gleichen Level mindestens wie Hamilton operiert, wenn man jetzt mal die letzten ein, zwei Saisons sich anschaut. Im Rennen ist Hamilton jetzt zumindest letzte Saison deutlich besser gewesen im Schnitt. Diese Saison ist noch zu früh zu urteilen, aber ja, das zeigt, dass es nicht an den Fahrern liegt, sondern am Auto und das ist einfach nicht gut und deswegen Hamilton, der mit dem unglücklicheren Ende dann ausgeschieden ist und dann von Position, ich glaube, 11 war es dann.
Elf
Rennen gegangen ist, ja. Mhm. Also, ja, das war nicht so toll.
Hamilton hat allein 7 Zehntel auf den Geraden verloren. Das ist natürlich Welten. Also, man hat versucht, über mehr Abtrieb das Heck wieder ein bisschen einzufangen, zu beruhigen. Am Freitag hatte auch George Russell schon einen super wilden Beinahe-Abflug, muss man sagen. Dieser ultraschnell links-rechts nach der langen Geraden, nach der schnellen Passage. Ich glaube, das sind die Kurven 9 und 10, wenn mich nicht alles täuscht. Da kam zwar nicht nur ihm, auch allen anderen Piloten, aber bei Mercedes war es besonders wild. Bei, weiß ich nicht, 230, 40, was die da drauf haben, einfach mal das Heck kurz quer und das war auf jeden Fall ein sehr heikler Moment. Diese Charakteristik am Mercedes haben sie halt versucht, dann über mehr Abtrieb am Heck ein bisschen auszugleichen. Bei Lewis Hamilton war Setup-mäßig auf jeden Fall noch, das weiß ich, sind sie mit der Bodenfreiheit noch nach oben gegangen, um das Porpoising wieder ein bisschen zu beruhigen. Da leidet der Mercedes ja immer noch drunter, auch im dritten Jahr des Reglements. Das kostet natürlich auch Abtrieb und Rundenzeit. Also es ist im Moment eine ziemliche Abwärtsspirale. Im Rennen lief es ja auch nicht so gut für Lewis Hamilton, Motorschaden dann. Also wirklich, da ging gar nichts zusammen vom Regen in die Traufe. Ja. Aber, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch mal kurz eingeworfen haben, ich habe so das Gefühl, Lewis Hamilton hat mal wieder mit seinem Wechsel fürs kommende Jahr zu Ferrari einen goldenen Griff getan. Ja. Wir erinnern uns, er ist damals auch von McLaren zu Mercedes gewechselt. Da ging es dann ein Jahr ganz solide und 2014 zum Reglementwechsel hatte er dann auf einmal eine Rakete unterm Hintern. Mhm. Ich würde ja lachen, wenn es ihm bei Ferrari genauso geht. Ja? Wenn er dann 2025.
Chancen gut.
Also Ferrari scheint ja im Aufschwung. Ja? Die haben jetzt nicht nur einen Doppelsieg gefeiert in Australien. Man munkelt auch, sie hätten aus eigener Kraft gewinnen können. Ja? Also Max Verstappen war generell schlagbar dieses Wochenende. Ja. Und wenn Ferrari so weitermacht, haben sie 2025 schon ein sehr solides Auto. Da sitzt Lewis Hamilton dann schon drin. Und 2026 zum neuen Reglement. Wenn er dann in der Rakete wieder sitzt und alles in Grund und Boden fährt, dann
ja.
Chapeau, Hut ab für diese Entscheidung,
Lewis Hamilton. Es gibt ja schon viele in den Social Media Kommentarspalten, die immer mal wieder wie jedes Jahr rauskriechen und dann versuchen irgendwie herbeizuschreiben, dass Lewis Hamilton jetzt washed ist, dass er ja einfach nicht mehr in der Lage ist, schnell zu fahren. Also die Daten geben das überhaupt nicht her. Die geben das nicht her. Das werden wir einfach mal abwarten. Es ist in jede Richtung einfach viel zu früh, da irgendwie sich aus dem Fenster zu lehnen. Hm. Wir springen bevor, am besten.
Genau. Hey, eben noch nicht.
Nicht, stopp, okay.
Bevor wir springen. Wir müssen ganz kurz noch über das Qualifying sprechen. Es lief nämlich nicht nur für Lewis Hamilton und Mercedes ziemlich durchwachsen. Der Homeboy Danny Ric hatte auch ein Horror-Qualifying. Er hatte im Q1 eine ganz ordentliche Runde hingedreht, gezeigt, die fürs Q2 gereicht hätte. Die wurde ihm aber gestrichen aufgrund von Track Limits mal wieder. Ja, das war auf jeden Fall ein Thema in Australien, zumindest im Qualifying. Im Rennen hat man da nichts mehr davon gehört. Für Daniel Ricciardo ging es, glaube ich, von Platz 18 ins Heimrennen. Von wohlgemerkt 19, die gestartet sind. Wir haben es schon angesprochen, Logan Sargeant konnte ab dem Qualifying nicht mehr am Rennwochenende teilnehmen. Also 18. von 19 ist natürlich schwach, zumal Teamkollege Yuki Tsunoda mal richtig aufgegeigt hat wieder, ne?
Ja, also Tsunoda hat auch Geburtstag gehabt, ich weiß gerade gar nicht mehr wann genau, aber auch an diesem Wochenende. Der hat sich da also selber ein Geschenk gemacht. Danny Ricciardo hätte auch tatsächlich in Q2 auch rutschen können, die Zeit hätte es hergegeben, aber er hat halt auf der Runde, die er dafür gebraucht hätte, die Track Limits überschritten. Es war jetzt auch kein so ein Riesenthema, finde ich, aber es war zumindest mal erwähnenswert. Daniel Ricciardo einfach aktuell anscheinend, ich würde nicht sagen, dem Druck nicht gewachsen, aber es war einfach ein unglückliches Wochenende wieder. Da muss er jetzt schnell rauskommen. Im Rennen hat er ja auch nicht wirklich überzeugen können, auch wenn er im Rennen zumindest mal nicht weiter zeitlich noch weiter hinter Tsunoda gefallen ist. Da war er konstant so seine 12, 13 Sekunden hinter dem Yuki. Aber hat natürlich im Qualifying schon fast alles weggeschmissen. Also auch da, und damit würde ich sagen, schließen wir das Thema Danny Ric dann auch ab, kann man aber festhalten, dass er jetzt nicht so schlecht dasteht, wie man es jetzt vielleicht aktuell auf den ersten Blick sehen könnte. Also er ist jetzt nicht komplett in Grund und Boden gefahren worden im Rennen, aber halt im Qualifying hat er halt das Wochenende schon bereits weggeschmissen. Unfreiwillig hat Verstappen dann das Auto nicht weggeschmissen, aber abstellen müssen im Rennen selber. Der ist ja bekanntermaßen von der Pole Position gestartet und da hat die Bremse dann gleich vom Start weggeklemmt. Ob jetzt Carlos Sainz den Sieg geschafft hätte oder nicht, da braucht man gar nicht groß drüber zu diskutieren. Das werden wir so nie rausfinden können. Aber er war schnell und er war auch vor allem gerade genesen von seiner Blinddarm-OP. Die Leistung, die war wirklich extrem gut. Wir werden in den Fahrerbewertungen in ein, zwei Tagen drüber reden ausführlich. Hat sich sicherlich seine 10 von 10 Punkten verdient, glaube ich. Da können wir jetzt uns schon mal einig sein, denke ich.
Glaub, ich glaube, damit spoilern wir nicht allzu viel. Ja.
Nee, aber für Verstappen war dann auch ein paar Minuten erstmal auf 180, dann wie aus dem Auto ausgestiegen ist in der Box. Hat es auch noch in die Box geschafft. Kurz davor ist die Bremse auch irgendwie so halb explodiert. Teile sind dann auch noch in der vorletzten Kurve bis zum Rennende zum Glück dann auch nicht auf der Ideallinie oder so hängen geblieben. Aber hätte man vielleicht auch nochmal irgendwie ein Safety Car rausfahren lassen können, theoretisch. Verstappen dementsprechend kein Faktor. Aber die beiden Ferrari dafür umso mehr.
Ja, großartige Leistung. Carlos Sainz hätte auch tatsächlich auf Pole fahren können. Er hatte in seiner letzten entscheidenden Runde einen winzigen Fehler drin. Der hat ihm ein paar Zehntel gekostet. Also es hätte reichen können. Er ist dann von zwei losgefahren. Über den Start können wir auch nochmal ganz kurz sprechen. Der lief nämlich erstaunlich gesittet ab für Melbourne-Verhältnisse. Da haben wir auch schon ganz andere Starts gesehen in der Vergangenheit. Sowohl in Kurve 1 als auch in Kurve 3, die ja eigentlich noch ein bisschen heikler ist im Albert Park, ging alles sehr gesittet und geordnet zur Sache. Keine Unfälle, keine Scherereien, sage ich mal. Das war cool. Wie du gesagt hast, genau in Runde 4 ist dann Max Verstappen schon wirklich mit qualmender, rauchender, brennender Bremse rechts hinten ausgeschieden. Carlos Sainz hatte ihn vorher sogar schon überholt. Da hatte Max Verstappen auch schon einen Fehler drin aufgrund der völlig schiefen Balance in seinem Auto. Klar, wenn eine Bremse klemmt, auch nur eine wirklich auf einer Seite und dann hinten. Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Die Chance hat Carlos Sainz super genutzt. Er lag dann in Führung und hat die eigentlich ganz souverän bis zum Ende verteidigt. Er hatte auch, also Carlos Sainz hatte seinen Teamkollegen im Griff das ganze Wochenende. Das hat mich sehr überrascht. Wir waren ja vor dem Wochenende eigentlich sicher, dass wenn er fahren kann, das war ja vor dem Wochenende auch noch gar nicht sicher, dass Charles Leclerc auf jeden Fall die Oberhand behalten wird. Man muss sich da erst wieder reinfinden nach so einer OP und Leclerc war in Topform. Der hat aber das ganze Wochenende die Reifen irgendwie nicht so richtig in Schwung bekommen, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Also Carlos Sainz wirklich eins mit Sternchen, das muss man erstmal so hinkriegen grundsätzlich und dann ja, nach den ganzen letzten Wochen muss man ja auch sagen. Ja. Vor der Saison hat er erfahren, dass er sein Cockpit verliert, hat im ersten Rennen dann schon richtig Gas gegeben und ein Podium eingefahren. Dann vor dem zweiten Rennen kurz hier mal den Blinddarm rausoperieren und dann so wiederkommen und dann wieder den Teamkollegen bügeln und ein Rennen gewinnen. Also Tip-Top-Leistung.
Ja, der fährt definitiv für das bestmögliche Cockpit, das er nächstes Jahr bekommen kann und empfiehlt sich, glaube ich, momentan wie kein zweiter Fahrer. Vielleicht noch Max Verstappen, falls der irgendwie Lust bekommen sollte, 2025 woanders zu fahren, was ich jetzt gerade momentan nicht unbedingt glaube. Aber Sainz ist da sicherlich der begehrteste mit aktuell, der so in der Verlosung ist von denen, wo man sich jetzt schon sicher sein kann, dass sie nächstes Jahr woanders fahren werden.
Alle anderen Piloten grübeln gerade, welche Körperteile sie sich rausoperieren lassen sollen. Vielleicht macht das ja Schule.
Ja.
Nein.
Ja,
was gibt's noch im Rennen zu besprechen? Was waren noch die heißen Aufreger? So viele gab es tatsächlich nicht. Es gab kein Safety Car. Ist auch ungewöhnlich für Melbourne eigentlich.
Virtual Safety Car gab es, aber
Virtual Safety Car gab es tatsächlich.
Gefühl,
wollen wir schon ans Ende springen?
Ja, ich würde sagen, lass uns das machen. Das Virtual Safety Car, das gab es, glaube ich, warte mal, gab es am Anfang auch eins? Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Schlauch. Am Ende gab es auf jeden Fall deswegen Russell.
Weil Lewis Hamilton gab es, glaube ich, keines.
Bei Verstappen auch nicht, ne? Das sind die auch einfach weiter. Aber
Verstappen
Alonso
hat da die Box geschafft. Lewis Hamilton hat
Alonso hat aber profitiert von der Virtual Safety Car Phase bei seinem ersten.
Doch.
Ja, da war was. Stimmt, mir kommt gerade nicht mehr, woran es lag. Kann doch sein, dass es Hamilton war. Ich habe mir da auch mal eine schlaue Notizen gemacht. Aber ich glaube, die lassen wir jetzt einfach mal.
Wir haben es ja auch in unserem Skript drin stehen. Runde 17, genau. Es war beim Motorschaden von Lewis Hamilton. Du hast recht.
Das war tatsächlich so, ja.
Lewis Hamilton guckte dann ein bisschen über die Strecke, bis er mal den Notausgang gefunden hat und so lange gab es ein Virtual Safety Car, das Alonso genutzt hat.
Da war man dann recht schnell. Wo man nicht so schnell war, war tatsächlich, ist relativ gesehen, ich glaube, es waren ungefähr 15 Sekunden. George Russell, der hat ja eine ganze Weile am Ende des Rennens den Alonso gejagt und war da unter einer halben Sekunde praktisch hinten schon fast in seinem Getriebe drin. Und dann hat man erstmal in der Fernsehübertragung nur gesehen, dass er quer zur Strecke steht. Und nicht nur das, er ist sogar so schief gestanden, dass im Prinzip der Unterboden in Fahrtrichtung praktisch der hinter ihm kommenden Autos, die zum Glück noch nicht direkt dran war, ich glaube Stroll war dann der Nächste. Und er hat dann auch, und das da läuft es einem schon, oder mir zumindest, so ein bisschen kalt den Rücken runter im Schauer. Also ich hatte dann auf Twitter oder X, wie es ja jetzt heißt, den einen oder anderen Ausschnitt dann gesehen, wo er dann sehr panisch, also George Russell, direkt an die Box funkt, Red Flag, Red Flag, also hat da um die rote Flagge schon gefleht eigentlich, so ich bin in der Mitte der Strecke, rote Flagge, rote Flagge, und man hat richtig an seine Stimme gehört, also der hat in dem Moment ja Todesangst und auch nicht ganz zu Unrecht, denn diese Kurve, da hat es ja Alex Albon ja auch schon quergestellt im letztjährigen Rennen. Und die muss meiner Meinung nach auch geändert werden, weil da fliegen die Autos, wenn man sich rausdreht, direkt wieder auf die Strecke zurück. Und es ist ja schon schlimm genug, wenn du einfach nur mit allen vier Rädern auf dem Asphalt bist und dann der Seitenkasten praktisch das Einzige ist, was dich schützt. Das ist so ein T-Bone-Crash, wie man den nennt, wo dann praktisch die hinterherfahrenden Autos dann in den Seitenkasten reinfahren. Das ist einer der gefährlichsten in der Formel 1 oder generell im Rennsport, im Formel-Rennsport. Aber da war es ja sogar so, dass der Unterboden in diese Richtung geht und der hat ja gar keine Knautschzone. Also das wäre richtig, richtig übel potenziell ausgegangen. Und Alonso hat dann 20 Sekunden Strafe plus 3 Strafpunkte bekommen und ich bin der Meinung zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Telemetriedaten haben gezeigt, dass er zweimal verzögert hat und auch relativ stark, also relativ weit vor der Kurve. Also es ist relativ irrationales Verhalten. Er hat dann nach dieser Aktion, muss man sagen, mehrfach gefunkt, das Auto ist nicht in Ordnung, hat er Probleme gehabt und so. Und Also ich will jetzt nicht, also ich mag Fernando Alonso, das sage ich jetzt gleich von vornherein, aber ich traue ihm tatsächlich das auch zu, das erstmal präventiv gesagt zu haben, um eben eine Strafe zu vermeiden. So abgekocht ist der tatsächlich.
Ja.
Und dem war wahrscheinlich in dem Moment, also vorausgesetzt, er hat es mit Absicht gemacht, es war wirklich kein, wie soll ich sagen, Fahrfehler oder keine Probleme im Auto, wie er es ja dann mehrfach gesagt hat im Boxenfunk. Ich traue es ihm tatsächlich zu, dass er da so ein bisschen versucht hat, die Strafe gleich mal abzumildern. Der ist so ausgekocht. Dass er ihn jetzt natürlich mit Absicht irgendwie schaden wollte, das ist natürlich nicht der Fall. Also das macht er nicht. Da sind wir uns, denke ich, auch einig. Aber die FIA hat tatsächlich auch mehr oder weniger festgelegt, also es ist in dem Moment egal, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Es ist gefährliches Fahren und da kann man in dem Moment keinen Unterschied machen, ob der das jetzt mit Absicht herbeigeführt hat oder ob das jetzt andere Gründe hatte. Weil eins muss man auch sagen, egal was für Probleme er im Auto hatte, es gab bestimmt 10 andere Möglichkeiten, diese Problematik zu lösen, ohne Russell in Gefahr zu bringen. Und viele sagen ja, dann bin ich auf deine Meinung auch gleich gespannt, aber viele haben ja gesagt, so, ey, Russell, der hätte da drumherum fahren können. Oder ihr müsst wissen, also es gibt ja keine Bremslichter bei diesen Formel-1-Autos. Die kommen da mit annähernd 300 km/h oder sogar noch mehr in der Kurve an. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Es ist von einer langen Gerade kommend. Und du musst in kürzester Zeit musst eine Entscheidung treffen. Und noch dazu kommt, du bist ja im Falle von Russell schon mehrere Runden genau an der Stelle gewesen. Und selbst wenn wir Kart fahren, ja, mit viel, deutlich geringeren Geschwindigkeiten, ähnlichen Abständen vielleicht, aber natürlich ist es alles nicht so schlimm, wenn man da mal hinten drauf fährt. Man wird so eins mit dem, der vor einem fährt. Also man fährt fast schon die
Tunnelblick,
gleichen
ne?
Dinge, die gleichen Aktionen, die der fährt. Und
Ja.
ja, klar, Russell ist ein abgekochter Formel-1-Fahrer auch, der jetzt nicht seine erste Saison hat, aber sowas kann passieren. Und letztes Wort, der Mercedes ist bei, also es ist ein sehr empfindliches Auto, genau wie der Ferrari jetzt die letzten paar Jahre. Und wenn dann plötzlich sowas passiert, wenn man dann in Dirty Air reinkommt, der ist dann schon tendenziell schwerer zu beherrschen als andere Autos. Also ich würde da, auch wenn Russell am Anfang gesagt hat, es sieht die Schuld erstmal bei sich selber, fand ich übrigens auch sehr cool von ihm, glaube ich schon, dass das gerechtfertigt ist, dass er dann seine Strafe bekommt.
Ja.
Ob die jetzt wirklich so hart sein muss, sei dahingestellt, aber dass er eine kriegt, bin ich voll dabei.
Ja, also ein paar Takte würde ich da auch gerne zu sagen. Zumal, wie du gerade jetzt abschließend erwähnt hast, ich fand es auch etwas merkwürdig. Also George Russell hat direkt danach gesagt, ja, geht auf seine Kappe, war einfach ein Fehler, ja. Und er wundert sich, warum die beiden, also Alonso und Russell, dann von den Stewards dann einberufen wurden zu einer Besprechung. Fand George Russell erstmal überraschend. Alonso hat im Nachhinein auch gesagt, klar, er wollte sich halt verteidigen und er hat die Kurve bewusst ein bisschen langsamer angefahren, damit er mehr Schwung holen kann für die folgende lange Gerade, um sich natürlich zu schützen, um seinen Platz zu verteidigen, was völlig legitim ist.
Aber zweimal bremsen. Ja.
Ja, ich muss auch sagen, also als ich den Unfall gesehen habe, dachte ich, ja, mein Gott, normales Racing, ja, muss man halt drauf gefasst sein, aber wie du auch gesagt hast, im Laufe des Tages sickerten dann halt Telemetriedaten durch und die Argumentation der Rennkommissare natürlich. Und ja, also tatsächlich sieht es schon aus, als hätte unser Freund Alonso da mal wieder was versucht, ja, aus der Tiefe in die Trickkiste gegriffen. Das kann er ja gut. Es ist halt schiefgegangen, das kann man nicht vorausahnen, dass es halt wirklich dann so endet. Es ist sehr dumm gelaufen, war auch sehr unglücklich, der Unfall. Also normalerweise. Schlimmstenfalls rutscht der Russell da halt ins Kiesbett und bleibt in der Mauer stecken. Wie du auch richtig gesagt hast,
Ja.
diese Kurve hat irgendwie so ein bisschen die Charakteristik, dass die Autos dann wieder zurückgeschleudert werden auf die Strecke, dass er sich dann auch auf die Seite gelegt hat. Also, das war ja schon wirklich grenzwertig zu einem Freak-Accident, muss man sagen. Also, da kamen viele Sachen zusammen. Zum Glück ist nichts passiert, ist keiner reingefahren. Ich erinnere mich an Alex Albon im Vorjahr, das war die gleiche Ecke. Der wurde dann auch zurück auf die Strecke geschleudert und dann kam, ich meine, es war Nico
Direkt,
Hülkenberg im
ja,
Haas, mit
direkt hinter
voll
ihm.
das dran vorbeigefahren und da hat nicht viel gefehlt.
Ja,
Also, puh.
das wäre wirklich übel ausgegangen.
Sollten die Kollegen mal gucken, ob man die Kurve vielleicht ein bisschen entschärfen kann. Das
Auf
ist
jeden Fall.
eigentlich, auch wenn es eine ganz andere Kurve ist, aber von diesem Verhalten der Leitplanke und den Autos ist es eigentlich ganz ähnlich zu Eau Rouge in Belgien, dass die Autos da dann auch wieder zurück auf die Strecke geschleudert werden, an einer sauschnellen Stelle. Bisschen blöd, vielleicht kann man da was machen, bevor es wirklich mal schief geht, das wäre schön. Die Strafe selbst, da, naja, bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also grundsätzlich hat er erstmal eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Er hätte durch die Box fahren müssen, nachdem es natürlich kurz vor Ende des Rennens passiert ist und er keinen Boxenstopp mehr geplant hatte, wurde diese Strafe in eine 20-Sekunden-Strafe umgewandelt, die ihm dann auf seine Rennzeit angerechnet wurde. Er ist dann von 6 auf 8 zurückgefallen, hat ein paar Punkte verloren natürlich dadurch. Aston Martin ist übrigens dadurch hinter Mercedes geblieben in der Konstrukteurswertung. Eigentlich hätten genau diese 2 Punkte gereicht, um Mercedes zu überholen. Ja, blöd gelaufen. Grundsätzlich scheint die FIA oder die Rennkommissare härter durchzugreifen dieses Jahr. Auch in Jeddah beim letzten Rennen haben wir gesehen, Kevin Magnussen hat 2 10-Sekunden-Strafen bekommen für Vergehen, die in der Vergangenheit, da waren sich die Experten auch eigentlich wahrscheinlich mit 5 Sekunden in irgendeiner Form abgegolten gewesen wären. Finde ich aber richtig. Also ich
hat die FIA auch angekündigt, dass man jetzt in dieser Saison oder ab dieser Saison wesentlich härter bestraft und auch nach Möglichkeit sehr kohärent, also nicht einmal so, einmal so. Und ich finde, die machen einen guten Job bisher. Ich finde auch, dass man sowas auch hart bestrafen sollte, weil es ist halt wie, ich vergleiche jetzt mal ganz blöd mit Fußball, ne? diese Unsitte zum Beispiel, wenn man in Führung liegt mit 1-0 oder halt mit einem Torunterschied, dann in den letzten Minuten dann zur Eckfahne zu gehen, dann den Ball zu halten, das macht keinen Spaß, schon, das will keiner sehen, das ist Blödsinn, aber es ist halt, das machen die Leute, weil sie nicht gelbe Karten direkt bekommen. So, und dann muss man halt diese Situationen, die gefährlich sein können und die auch nicht so vorgesehen sind, ne? Also es ist gefährliches Fahren, haben wir ja gerade drüber gesprochen, die muss man dann halt auch einfach so bestrafen, damit es nicht mehr gemacht wird, weil wenn dann am Ende 5 Sekunden bei rumkommen, hey, vielleicht ist zu dem hinteren dann irgendwie mehr Platz und dann nimmt man das in Kauf. Also das darf einfach nicht sein.
Ja, oft haben Teams halt die 5-Sekunden-Strafe, die es einfach für die meisten kleinen Vergehen gab, schon eingepreist und sich gedacht, na komm, lass uns mal unfair sein, dann fahren wir halt die 5 Sekunden Vorsprung raus, dann tut es nicht weh und am Ende haben wir was gewonnen. Ja, das darf nicht sein. Ich finde es schon auch richtig, dass sie härter durchgreifen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich dann schnell rumsprechen und dann werden sich die Kollegen das in Zukunft überlegen, wie sie ihr Racing da handhaben wollen. Ja, im Prinzip, glaube ich, waren das die meisten Höhepunkte. Ja. 2 kleine würde ich zumindest noch erwähnt haben wollen.
Wo wir beim Thema Strafen ja noch bleiben können.
Ja, können wir gleich noch was zu sagen. Ich würde gerne noch kurz sportlich bleiben und lobend erwähnen die Leistung von Yuki Tsunoda zum einen, der nach der Alonso-Strafe, ich glaube, auf Platz 7 sogar gelandet ist.
Ja, der war 8. ursprünglich.
Hervorragende Leistung und beide Haas-Piloten in den Punkten auch super. Nachdem Hülkenberg in Saudi-Arabien beim letzten Rennen einen Punkt geholt hat, hat das Haas-Team jetzt nochmal nachgelegt. 2 Punkte für Hülkenberg, 1 für Kevin Magnussen. So kann es weitergehen, das haben sie nicht erwartet. Das Qualifying lief für die Haas nämlich auch ziemlich miserabel. Die waren da relativ weit hinten und es mangelte an Pace, aber im Rennen ging es besser. Hut ab dafür, sehr gut. Und ja, lass uns nochmal zum Thema Strafen oder eben Nichtstrafen kommen. Da wollten wir nochmal Bezug nehmen auf eine Folge, die wir vor einigen Tagen, Wochen rausgebracht haben. Da ging es um Skandale in der Formel 1 und da gibt
könnt
es Neuigkeiten.
Könnt ihr gerne euch anschauen, verlinken wir euch hier und einfach nur 2 kurze Updates und zwar zum einen der Mohammed bin Sulayem, der FIFA-Präsident natürlich, nicht FIFA-Präsident, der wurde jetzt von allen Vorwürfen freigesprochen, die hatten wir kürzlich besprochen, also dass er das Rennen in Las Vegas verhindern wollte, ja, also dass das gar nicht erst stattfindet und dass er ein Rennen manipuliert haben soll. Also das ist ein bisschen seltsam, da gab es ja eigentlich sehr, sehr viele Indizien. Das ist jetzt recht geräuschlos abgelaufen. Widmen wir uns vielleicht mal an anderer Stelle ausführlich dazu. Der ganzen
kann
Geschichte.
Jeder seine Meinung dazu haben, ne?
Ja, das lassen wir mal so im Raum stehen. Und was aber Susi Wolf nicht im Raum stehen lassen will, ist die vermeintliche Rufschädigung, definitiv Rufschädigung, aber ob sie jetzt zu Recht oder zu Unrecht, das will sie jetzt klären. Und zwar hat sie die FIA in Frankreich offiziell verklagt. Denn es war ja vor ein paar Monaten, hieß es, sie und ihr Mann, Toto Wolff, der Teamchef vom Mercedes Formel 1 Team, die hätten sich da gegenseitig Informationen zugeschanzt, die vertraulich waren und sind. Ja. Und hieß es, es ist ein Verfahren eingeleitet worden oder eine Untersuchung, die ist dann aber irgendwie direkt reingelassen worden. Aber das war halt direkt mal rufschädigend und das will sie nicht auf sich sitzen lassen. Und Lewis Hamilton hat auch was dazu gesagt. Er hat gesagt, es gibt irgendwie keine Accountability innerhalb des Sports und der FIA als Organisation. Das sind schon recht harte Vorwürfe. Und Lewis Hamilton ist da einerseits sehr loyal seinem Team gegenüber, was ja schon mal erstmal eine gute Geschichte ist, in der Causa zumindest. Ich glaube, da liegt er richtig und lässt aber auch tief blicken. Also da ist mehr, glaube ich, im Argen, als man momentan weiß. Vielleicht in Zukunft kommt ja mehr raus, vielleicht auch gerade durch diesen Prozess, der da, oder durch diese Klage, die jetzt eingereicht worden ist. Müssen wir mal abwarten, wie das Ganze weitergeht.
Lewis Hamilton hat noch was gesagt und ich glaube, damit können wir dann die Folge langsam zum Abschluss geleiten. In Bezug auf unsere Daueraffäre um Christian Horner, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, da schien es zumindest auch einen Burgfrieden zu geben. Christian Horner ist immer noch Teamchef von Red Bull, er saß immer noch an der Boxenmauer in Australien.
Ja.
Aber Lewis Hamilton hat sich auch da geäußert, und zwar im Sinne, der Gleichberechtigung, sage ich mal. Er hat kritisiert, dass es immer noch zu wenig Frauen im Sport gibt, ganz grundsätzlich, also in der Formel 1 insbesondere natürlich. Und sobald eine Frau, darum geht es ja in der ganzen Horner-Kiste natürlich, sich da mal beschwert wegen, ungebührlichen Verhaltens in diesem Fall, er wird sie direkt mal suspendiert und vom Team entlassen sozusagen. Und das hat er angeprangert, er meint, das kann ja auch nicht sein, ja? Wenn dann schon Frauen da sind und die eine Stimme haben und da irgendwas ungerecht läuft, sobald sie das anprangern, völlig zu Recht natürlich, sind sie gleich ihren Job los. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und auch nicht unbedingt, glaube ich, ein Ansporn für weitere Frauen, sich da in dieses Haifischbecken zu begeben. Zumindest neben der Strecke sammelt Lewis Hamilton auf jeden Fall gerade Pluspunkte. Lassen wir es dabei bewenden. Und ich glaube, damit haben wir die Highlights des Australien Grand Prix abgehakt und euch da auf den neuesten Stand gebracht, was das ein oder andere Nebenkriegsthema angeht. Hast du noch berühmte letzte Worte, Sebastian, oder machen wir einen Deckel drauf?
Nee, schreibt uns einfach eure Highlights in die Kommentare. Das würde uns mal interessieren, auch eure Meinung zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben. Und dann hören wir uns und sehen wir uns in ein, zwei Tagen, wenn es dann die Rennfahrerwertungen gibt. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.
Machen wir. Servus.